Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Jennifer Lapp, aka Mantis.
Besondere Fähigkeiten:
Ausdauer, Widerstandskraft, Geschicklichkeit,
Superpower,
Empathie.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Jennifer Lapp von HubSpot. Die Jenny ist bekannt als Moderatorin von Helpdesk Podcast von HubSpot und ebenso verantwortet sie die gesamten SEO-Maßnahmen für die Verstärkung der Content-Marketing-Maßnahmen. Und in dieser Folge sprechen wir genau über dieses Thema. Wie bilde ich eine erfolgsbasierte Content-Marketing-Organisation in einem Unternehmen? Hallo Jenny! Kann ich auch Jenny sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Hallo Jenny. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Digital Heroes Talk. Ich bin froh, dass du dabei bist. Ich habe dich tatsächlich als Empfehlung bekommen von dem Olaf Kopp, der dich auch als Gast hatte. Sehr gut. Genau. Und ich habe schon einige Folgen von dir auch angehört. Und du bist ja die Spezialistin im Bereich Content Marketing, beziehungsweise du bist ja auch Team Lead SEO bei HubSpot und du kommst von HubSpot. Sprich, wir können sehr gut heute auch über das Thema erfolgsbasierte Content-Marketing-Organisation sprechen.
Ja, an der Stelle auf jeden Fall vielen lieben Dank an Olaf für die Empfehlung. Ich habe natürlich auch eure Folge angehört und ich höre deinen Podcast sowieso sehr häufig. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Olaf hat ja schon so ein bisschen angesprochen, dass was ich so mache und was er auch so schätzt an HubSpots Content-Marketing-Strategie. Genau, ich freue mich heute, mit dir darüber zu quatschen.
Ja. Dann fange ich gleich an mit meiner Superheldenfrage. Und zwar, du hast dich für Mantis entschieden. Also du bist die Mantis unter Superhelden. Ich glaube, diese Superhelden kennt ja auch nicht jeder, denn das ist eher so eine Nebenfigur. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, warum du dich dafür entschieden hast? Und was zeichnet dich denn aus, auch in deinem Alltag bei HubSpot zum Beispiel?
Hat verschiedene Gründe, weshalb ich Mantis gewählt habe. Und zwar zum einen, weil ich weiß, dass sehr viele Kollegen, die vielleicht zuhören, auch große Marvel-Fans sind. Und Mantis ist ein kam ja erst so in den letzten Filmen mit raus, vor allem in Guardians of the Galaxy. Sie ist halt so ein bisschen unterschätzt. Sie ist eigentlich nur bekannt dafür, dass sie halt diese leuchtenden Fühler auf dem Kopf hat. Was sie aber eigentlich auszeichnet, ist, dass sie empathisch ist. Also sie kann extrem gut Gefühle und Gedanken der anderen lesen, natürlich als Superheldin auch kontrollieren. Das nehme ich jetzt mal bei mir raus. Aber für mich finde ich halt ihre Empathie, dass sie, wie geschickt sie ist als Mantis, das kommt ja von der von dem Insekt. Sie ist unglaublich widerstandsfähig, anpassungsfähig und ausdauernd. Das waren so die Punkte, die mich bei ihr am meisten gereizt haben. Und ich wollte mal was ganz Besonderes bei dir mit reinbringen, weil ich glaube, dass dadurch, dass du ja Digital Heroes als Podcast hast, damit du nicht immer Superman und Wonder Woman hörst, ja, dachte ich, sage ich mal was ganz anderes, was man überhaupt nicht erwartet.
Ja, fand ich aber sehr toll auf jeden Fall. Also Mantis ist, ja, also man denkt, okay, das ist eher ein Teil des Teams bei den Superhelden, aber die hat eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit, ne? Also das hat man ja auch dann gesehen, glaube ich, im zweiten Film, was sie für eine Rolle dann gespielt hat. Also auf jeden Fall coole Wahl.
Ja, sie ist ja auch extrem unterschätzt. Sie hat es ja fast geschafft, Thanos zu besiegen.
Genau,
hätte richtig, nicht hier Star-Lord ihm dann doch noch eine reingehauen. Dann wäre der Film an der Stelle auch schon zu Ende gewesen, aber trotzdem.
Ja, das stimmt. Nee, finde ich super cool. Vielen Dank dafür. Genau. Du bist ja bei HubSpot. HubSpot ist sehr bekannt an sich als Plattform. Ich glaube, ich habe davon noch ganz am Anfang tatsächlich meiner Online-Marketing-Karriere schon mal gehört und es war noch so eher so ein Lead-Generierungsinstrument, da konnte man so ein Inbound-Zertifikat noch erwerben, ganz am Anfang, wie gesagt, das ist schon wahrscheinlich vor 10 Jahren und mittlerweile hat sich die Plattform auch krass ausgebaut, auch was da Inhalte angeht, was die Möglichkeiten angeht, CRM-System etc. pp. Und HubSpot nutzt ja auch Content-Marketing, wie du auch selber erläutert hast in einer der Folgen deines Podcasts oder wo du Gast warst bei dem Olaf Kopp, dass HubSpot tatsächlich Content-Marketing als zentrales Marketing- und Vertriebsinstrument nutzt. Somit kann man sagen, wow, Content-Marketing kann unglaublich viel schaffen. Ja, das ist unglaubliche Power steckt dahinter. Vielleicht magst du ganz kurz erläutern, wie seid ihr aktuell aufgestellt in diesem Bereich und welche Ressourcen sind überhaupt da, um so eine riesige Maschine auf die Beine zu bekommen?
Ja, lange Frage auf jeden Fall. ich hoffe, ich versuche nicht ganz so lang zu antworten, aber grundsätzlich kommt es natürlich auf die Ressourcen. Die Ressourcen hängen davon ab, in welcher Region wir uns befinden, welchen Markt wir abzielen. Grundsätzlich fahren wir bei HubSpot ein hybrides Modell. Das heißt, wir orientieren uns sehr stark an unserem Central, also an unserem US, also HubSpot ist ja eine US-Firma. Mhm. Wir konzentrieren uns sehr stark daran, was das Team gerade macht und wie da das Content Marketing aufgebaut ist. Das ist natürlich ein riesiges Team. Also allein für den .com-Blog sind inzwischen, glaube ich, über 20 Leute, die sich damit beschäftigen. So große Ressourcen haben wir jetzt in unseren Regionen nicht. Wir haben uns aber entschieden in den letzten 3 Jahren, dass wir ein Modell fahren wollen, was es uns auch ermöglicht, das Ganze nativ in unseren Regionen anzupassen. Das heißt also, was jetzt zum Beispiel auf dem .com-Blog an Content draußen ist, wenn man sich die beiden Blogs nebeneinander anguckt, die sind nicht gleich, also der deutschsprachige Blog und der .com-Blog. Es liegt zum einen daran, dass wir personell ganz anders aufgestellt sind, zum anderen aber auch, dass unsere Zielgruppe in beiden Märkten komplett unterschiedlich ist. In unseren regionalen Märkten haben wir quasi ein festes, zentrales, regionales Team. Also für unsere deutschsprachigen Märkte ist das Kathleen Jedke, die das Dach-Marketing-Team leitet. Und dieses Team steuert quasi komplett die übergreifende Strategie, unser deutschsprachigen Marketing-Strategie. Dabei gibt es aber bestimmte Funktionen oder Domain-Expertisen, wie wir sie nennen, wo es einfach wenig Sinn macht, das Ganze auszukoppeln in ein regionales Team. Und dazu zählen zum Beispiel SEO, Automation, Sachen, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass alle Counterparts in den unterschiedlichen Sprachen zusammenarbeiten. Also auch alle US-Teammitglieder im SEO-Team. Und diese Teams sind dann quasi regional mit so einer gestrichelten Linie an unsere regionalen Teams gebunden, sitzen aber eigentlich in unserem zentralen Marketing-Team. Also dazu gehört zum Beispiel auch mein Team als SEO-Team. Wir sind technisch gesehen kein Team, was in einem deutschsprachigen oder internationalen Marketing-Team sitzt, sondern wir sitzen in unserem zentralen Team, damit wir einfach, was SEO angeht, ist es einfach extrem wichtig, dass wir uns mit unseren Counterparts die ganze Zeit über abstimmen können und sehr, sehr eng zusammenarbeiten, dass wir die gleichen Ziele haben, dass wir nicht zum Beispiel mit Märkten in Konkurrenz gehen, sondern eben voneinander lernen. Und es geht viel einfacher, wenn wir da direkt aneinander geknüpft sind. Mhm. Genau.
Sprich, ihr seid sozusagen dem Marketing-Team zugeordnet als SEO-Team. Dadurch, dass Marketing sowieso meistens auf oder hauptsächlich auf Content-Marketing aufgebaut ist, seid ihr darunter geordnet. Welche Kanäle bzw. welche Teams sind da noch angekoppelt, um das Thema gemeinsam anzugehen?
Wir sind knapp 500 Marketer bei HubSpot insgesamt auf der ganzen Welt verteilt. Wir sind ja inzwischen auch schon sehr, sehr viele Mitarbeiter als vor den 10 Jahren, als du das erste Mal von HubSpot gehört hast. Und zu unserem Marketing, wie Olaf auch in seinem Podcast schon gesagt hat, wir machen keinen Unterschied zwischen Marketing und Content Marketing. Alles, was bei uns Marketing ist, hat irgendwie mit Content zu tun. Das heißt, ein SEO-Team beschäftigt sich hauptsächlich mit Content, ein PR-Team beschäftigt sich mit Content, aber beide zielen da natürlich ganz unterschiedliche Sachen an. Also die Art und Weise, wie die arbeiten, ist anders, die Zielsetzung ist anders. Im Grunde ist der gemeinsame Nenner Content. Was unsere Teams angeht, haben wir natürlich unterschiedliche Kompetenzen abgedeckt. Also von Customer Marketing zu unserem Automation Team. Also was passiert, wenn jemand auf die Seite geht und auf unseren Chatbot klickt? Wie wird er durch den ganzen Bereich geleitet. Ich glaube, Ich könnte hier eine halbe Stunde lang die unterschiedlichen Teams aufzählen. Ich glaube, was an der Stelle einfach wichtig ist zu sehen, ist, dass wir versuchen, in all unseren Teams einfach den Gedanken für Inbound-Marketing, für Content-Marketing durchzuziehen, dass es keine Teams gibt, die sich abkoppeln mit zum Beispiel, ich mache jetzt nur Out-of-Home-Billboard-Werbung. Selbst die Teams, die sich mit solchen Themen beschäftigen, versuchen, daraus eine Geschichte zu machen oder versuchen, das an unsere allgemeinen Kampagnen zu koppeln.
Okay. Wenn wir erstmal zurück zu der Organisation nochmal kommen. Also du hast gerade so PR-Team genannt, Automation-Team. Was macht Automation-Team eigentlich?
So. Da geht es eigentlich komplett darum, was passiert, wenn jemand auf den Chatbot klickt, an welcher Stelle geht jemand vom Live-Chat rein, was passiert, wenn jemand sich ein E-Book runterlädt, welche Workflows gehen dann quasi an welcher Stelle. Das ist besonders, glaube ich, für den deutschsprachigen Markt immer noch ein bisschen komplizierter, weil wir da ja noch mit Doppel-Opt-in und stärkeren DSGVO-Richtlinien sehr, sehr viel mehr Prozesse hinten anstoßen, die die aber möglichst für den Nutzer nicht sichtbar sein sollen. Ne? Also du willst ja eigentlich, wenn du dich jetzt für ein Webinar anmeldest, willst du möglichst schnell deine Kickback-E-Mail haben, wo drin steht, hier speichert ihr das in deinen Google Calendar ein und nicht eine halbe Stunde warten, bevor dann die Mail kommt. Du musst vorher noch deine E-Mail-Adresse bestätigen.
Okay. Also eher so ein technischer Counterpart bei dem ganzen Thema.
Genau.
Kann man das so verstehen.
Also grundsätzlich ja. Da ist aber auch viel Content dabei. Also da muss natürlich auch immer der ganze Inhalt da geschrieben werden. Da wird sich überlegt, was macht Sinn, da als Follow-up einzubauen. Genau.
Okay. Und das heißt also, wie funktioniert ihr dann zusammen? Habt ihr irgendwelche organisatorischen Prozesse dabei, sodass ihr sagt, okay, wir haben gewisse gemeinsame Squads aus verschiedenen Teams, die da sind, damit das Thema überhaupt gesamtheitlich funktioniert?
Ich glaube, das Einfachste zur Erklärung dazu ist wahrscheinlich, dass die regionalen SEO-Teams mit den jeweiligen regionalen Teams zu verbinden, ist immer ein bisschen doppelt gemoppelt erzählt. Mhm. Und zwar ist da ein schönes Beispiel, dass wir die letzten 2-3 Jahre hauptsächlich damit verbracht haben, einfach die Autorität und den Traffic für unsere deutschsprachigen Blogs aufzubauen. Das Ganze geht natürlich nicht alleine. Das heißt, wir müssen da mit allen Leuten an einem Strang ziehen. Und um das mal anhand der 2 Teams zu erklären, wir haben quasi einmal das SEO-Team, was sich komplett die Content-Strategie, also jeden einzelnen Beitrag, der irgendwie ein Traffic-Lead oder Link-Ziel hat für den deutschsprachigen Blog, der wird nicht ausgedacht, aber quasi gebrieft vom SEO-Team. Das heißt, da ist immer irgendein Suchvolumen dahinter. Wir schreiben den ganzen Content-Plan dazu. Das eigentliche sogenannte Ownership des Blogs, also die redaktionelle Verantwortung, liegt jedoch direkt beim regionalen Team. Und gemeinsam haben wir das Ziel, also was wir jetzt von oben auch bekommen, vom Leadership-Team, unser Ziel ist, sind Traffic und Leads über diesen Blog. Und das verantworten beide Teams gleichwertig gemeinsam. Das heißt, wir sehen uns eigentlich auch nicht als 2 verschiedene Teams, sondern sind halt das deutsche Blog-Team. Also da, und da gehören wir alle dazu und arbeiten alle gemeinsam an diesen Zielen.
Aber ihr seid, also das SEO-Team ist im Lead für das Thema Content-Strategie, ne? So wie ich das jetzt gerade hier rausgehört habe. Also im Allgemeinen, also welchen Content wollen wir machen, für welche Zwecke oder ist es doch irgendwie eine Zusammenarbeit, Zusammenspiel?
Es ist eine Zusammenarbeit, es kommt ganz drauf an, was das Ziel des Contents sein soll. Also das SEO-Team, wir haben ja zum Beispiel, nehmen wir mal das deutsche PR-Team. Bei PR geht es darum, dass wir Geschichten erschaffen, die begeistern, die von Journalisten aufgenommen werden. Bei dem SEO-Team geht es um Inhalte, die möglichst schnell den Suchenden zu einer Antwort bringen. Die Ziele der beiden Content-Arten oder dieser beiden Kanäle sind komplett anders. Heißt jetzt nicht, dass nicht das gleiche Thema oder die gleiche Strategie dahinter das lösen kann, aber da sind halt immer unterschiedliche Fragestellungen dahinter und unterschiedliche Arten, die Fragen zu beantworten. Also was jetzt zum Beispiel bei SEO ein Wiki-Beitrag zum Beispiel ist, mit was ist Inbound-Marketing, wird einfach kein Journalist für PR relevant finden. Mhm.
Mhm, mhm. Sprich, genau. Ihr seid eher performanceorientiert im SEO-Team. Also für euch sind eher so KPIs wie Traffic, Leads und Co. stehen im Vordergrund. Ja. Und dafür,
genau, also PR hat natürlich auch Traffic-Ziele und hat auch Menschenziele quasi. Also wie oft werden die Geschichten aufgegriffen. Wir sind dann quasi mit unseren Inhalten eher unterstützend für die übergreifende Geschichte, die dahinter steht bei PR, also wenn man jetzt PR als Beispiel für die Zusammenarbeit nimmt. Grundsätzlich einfach an der Masse gesehen ist wahrscheinlich der Hauptstrategiegeber schon das SEO-Team, wenn man sich anguckt. Also wir sind jetzt bei 15 Beiträgen, die in der Woche online gehen, und das ist schon das meiste, was an Content überhaupt von unserem Team rausgeht.
Ja, top. Ja. Und wer macht das Thema Conversion-Optimierung? Liegt das auch im SEO-Team oder gibt es noch ein dediziertes Team dazu?
Das liegt direkt im Dach-Marketing-Team, wird aber direkt Hand in Hand von uns betreut. Das heißt, wir sitzen im SEO-Team schon bei der Ideenfindung. Also wenn wir haben so einen Search Insights Report, wo wir direkt niederschreiben, welche Themen wollen wir abhandeln, auf welche Keywords ziehen wir ab, was soll der Autor dann eigentlich schreiben. Da legen wir schon direkt fest, wie soll der Konversionspfad quasi aussehen von diesem Blogbeitrag. Wir haben uns davon abgewandt, nur noch Content des Traffic-Willens zu erstellen. Also es war eine ganze Zeit lang eine Strategie, die sehr gut funktioniert hat, aber besonders mit dem letzten Core-Update im Juni 2021 tut es halt schon sehr weh, wenn man dann den Traffic verliert und dann aber auch noch Traffic verliert, der konvertiert. Das heißt, was wir uns in den letzten Monaten und eigentlich im ganzen letzten Jahr hauptsächlich auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir nur noch Content erstellen, der auch einen klaren Konversionspfad hat. Das heißt, gibt es ein E-Book dazu? Was macht der Leser, nachdem er diesen Post gelesen hat? Möglichst hat er ihn zu Ende gelesen. Was kann er sich vielleicht direkt für unser kostenfreies CRM anmelden? Also geht da das schönste Beispiel dafür ist ein Beitrag, den wir vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so veröffentlicht haben. Da geht es darum, wie ich schnell Termine per E-Mail buchen kann. Hatte unglaublich hohes Suchvolumen, sehr viel Traffic. Und erklärt auch, wie man Termine per E-Mail buchen kann. Das ist halt eine große Fragestellung, die ist halt nicht unbedingt sexy, also ist kein PR-Content, aber ist halt was die Leute beschäftigt. Was wir natürlich damit anbieten, ist das HubSpot-Meetings-Tool, was Teil des kostenfreien CRMs ist. Und da macht es zum Beispiel in diesem Beitrag überhaupt gar keinen Sinn, dazu sagen, dann lad dir doch das E-Book runter, wo du die besten Sales-Templates dabei hast oder sowas. Also das passt halt alles von der Konversion nicht. Was da zum Beispiel das Ziel des Beitrags ist, ist, möglichst viele Leser dazu zu bewegen, dass sie einfach das Meetings-Tool ausprobieren und Nutzer des HubSpot-CRMs werden.
Und nochmal von der Organisation her, also wenn du sagst, also ihr sprecht mit Conversion-Team gleich am Anfang, wie sieht das vom Workflow aus? Also ihr habt eine Content-Strategie auf die Beine gestellt, ja, also zum Beispiel, wie ist das wöchentlich oder monatlich, wie macht ihr das normalerweise, so einen Content-Plan?
Quartalsweise, also noch weiter. Das heißt, wir haben einen Search Insights Report, der ist, der wird quartalsweise erstellt. Da sind 250 Themen ungefähr drin, die in dem nächsten Quartal abgedeckt werden sollen. Und dann gehen wir wirklich Stück für Stück mit unserem CRO-Manager durch die Beiträge und sagen, hier geht's da und darum, welches Offer haben wir dafür? Und entscheiden dann, muss da was Neues erstellt werden? Gibt's was? Gibt's ein Offer, aber das Offer ist vielleicht alt? Also das kann natürlich auch sein. Das sind so die wichtigsten Schritte, die wir da haben.
Okay, und die Ziele, wer bekommt sie dann? Wahrscheinlich, ihr habt ja ein gewisses Ziel, ja? Also ich weiß es nicht. Ihr habt ja gesehen, also ihr seid ja im Endeffekt eine Lead-Generierungsmaschine, ja? Kann man so verstehen. Ja, und beispielsweise, weiß ich was, die Geschäftsführung sagt, hey, wir uns wurde vorgegeben, wir müssen jetzt unsere Leads 30% steigern. Bekommt ihr diese dann Ziele vorgegeben und dann geht ihr weiter runter in die granulare Rechnung, wie diese Ziele erreicht werden können, damit wir auch den Zuhörern so ein bisschen ein paar Taktiken mitgeben, wie sie Content-Marketing in Richtung Lead-Generierung steuern können.
Ja. Also da gibt es wir kombinieren immer alle möglichen Ansätze miteinander und kommen dann mit einem schönen Modell raus. Und zwar haben wir einmal top-down, was quasi vom Business vorgegeben wird, um unsere Zahlen monetär zu erreichen. Wie viele Leads müssen oben quasi reinkommen, damit wir am Ende so und so viel raus haben. Das ist erstmal dieser Standard und wir rechnen dann quasi anhand der letzten 2-3 Jahre im Normalfall. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Pandemie einfach alle Forecasting-Methoden komplett versaut hat. Wahrscheinlich geht das allen, die jetzt gerade zuhören, so. Mhm. War auch bei uns so. Wir haben dann versucht, Saisonalität und einfach den Einfluss der Pandemie rauszurechnen durch unterschiedliche Methoden. Ich kann da auch kann dir im Nachgang ja mal so einen Beitrag von unserem Chef Matt Barbie da schicken, wo er das nochmal sehr gut erklärt hat, wie man das vorrechnet. Mhm. Ich kann es jetzt nicht halb so gut, wie er das kann. Aber was wir quasi machen, ist, wir bekommen einmal dieses Ziel, was von oben kommt. Das sind jetzt quasi, was wir erreichen sollen. Und dann machen wir das Gleiche einfach nochmal andersrum. Also wir machen quasi ein realistischeres Modell anhand der letzten 3-4 Jahre, wo wir halt sagen, so und so sind wir gewachsen. Damit rechnen wir mit zusätzlichem Headcount. Also haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, wir haben jetzt, sagen wir mal, wir haben im letzten Jahr 10 Beiträge in der Woche veröffentlicht, so und so viele E-Books in der Woche veröffentlicht und so viele Keywords gewonnen. Das war der Traffic, den wir reinbekommen haben. Wenn wir unsere Content-Produktion steigern, wenn wir noch mehr konversionsoptimierten Content schreiben, wie hoch wird unsere Konversionsrate und wie viel Traffic müssen wir dann eigentlich generieren, damit wir am Ende bei den Zahlen rauskommen, die das Business verlangt. Und dann versuchen wir quasi so ein Annäherungsmodell, wo wir dann gucken, was macht jetzt von unserem Investment, also von unserem, was haben wir an Content, was haben wir an Ressourcen zur Verfügung, was brauchen wir dann natürlich noch dazu? Also da an der Stelle wird dann auch immer Budget nachgefragt und Headcount nachgefragt. Und dann das andere Modell ist halt wirklich nur das pure, was wollen alle möglichen anderen Shareholder, Stakeholder von unserer Region direkt haben. Und da versuchen wir dann so ein bisschen anzunähern, dass wir ungefähr auf das gleiche Level kommen, dass es realistisch ist, diese Ziele auch tatsächlich zu erreichen.
Und das Conversion-Team guidet euch im Endeffekt dann bei der Content-Strategie so nach dem Motto, okay, um die Ziele zu erreichen, die ihr euch vorgenommen habt, müsst ihr das und das und das jetzt implementieren. Ist das korrekt?
Fast. Der einzige Punkt, der nicht ganz korrekt ist, ist, dass wir alle diese Ziele ownen. Das heißt, dass sowohl das SEO-Team als auch das Conversion-Team hat das Ziel, Leads über unseren Blog zum Beispiel zu generieren. Und dementsprechend ist die Zusammenarbeit dann auch viel angenehmer, weil man nicht, nicht in Konkurrenz mit anderen Zielen steht. Weil du sagst, das ist mein Ziel, das ist dein Ziel. Und gemeinsam arbeiten wir daran, weil das halt wirklich um die Zusammenarbeit geht dabei.
Ja. Ja, genau. Und das Conversion-Team hast du gerade gemeint, also es ist beim Dach, ne? Also sprich,
genau.
Okay, alles klar. Also sprich, ihr müsst ja wahrscheinlich immer auf diese Ressourcen zugreifen können. Ich versuche einfach, die Organisation zu verstehen, damit ich alle Bausteine sozusagen zusammensammle. Darf ich mal ganz kurz zusammenfassen? Also ihr bekommt eben diese Ziele und ihr arbeitet zusammen mit einem PR-Team, SEO-Team und Conversion-Optimierung-Team. Sind da noch weitere Akteure mit eingebunden beim Thema Content-Marketing, Lead-Generierung durch Content-Marketing?
Also wir haben natürlich noch Social Media, die gängigen, die üblichen Verdächtigen quasi, LinkedIn, Instagram, Facebook. Und dann haben wir einen Teil des Marketing-Teams, was sich mit dem Podcast beschäftigt. Das ist mehr so ein kleines Projekt, was wir alle irgendwie betreuen. Also da haben wir halt redaktionell das ist halt so spontan entschieden.
Ja, ihr habt ja einige Hosts, ne? Also ich habe ja mir das ganz lange angeschaut. Also ich habe ja mehrere Moderatoren, ne, für verschiedene Themen.
Genau. Genau, wir sind sechs inzwischen, sechs Hosts aus ganz unterschiedlichen Abteilungen und es macht mega viel Spaß, mit allen so zusammenzuarbeiten und sich die zu überlegen, was sind so die nächsten Themen, die wir angehen. Genau, was gibt's noch für Teams? Wir haben natürlich noch einen ganz großen Bereich bei HubSpot, der sich mit Co-Marketing beschäftigt. Co-Marketing in dem Sinne, dass ich quasi versuche, mit ein E-Book, ein Webinar oder eine komplette Kampagne mit einem Partner zusammen zu erstellen. Also das können zum Beispiel Partner sein wie LeadJet, weil das letzte haben wir ein Social Selling E-Book erstellt mit verschiedenen tollen Influencern, die Beiträge zu diesem E-Book geliefert haben, und am Ende werden dann quasi die Leads, die darüber entstanden sind, geteilt mit dem Partner. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil das natürlich immer dafür sorgt, dass wir frische Leads mit reinbekommen. Also wir haben ja eine sehr große Datenbank inzwischen bei HubSpot. Das heißt, wir haben sehr viele Blog-Abonnenten, wir haben sehr viele Leute, die sich unsere E-Books so runterladen. Wenn man einmal aber in diesem HubSpot Abonnent drin ist, dann bekommt man den Newsletter, bekommt die ganzen E-Books zugeschickt. Es ist natürlich selten, dass dann da frischer Wind quasi, frische Leads reinkommen. Ja. Deshalb ist so eine Co-Marketing-Kampagne immer sehr, 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 sehr gut, um das ein bisschen aufzulockern.
Und diese ganzen Kollegen, die haben auch diese übergeordneten Ziele, ist das richtig?
Ja, also da sind natürlich jetzt nicht überall die gleichen Ziele, aber ja, jeder hat eigene KPIs, die er auf dem Schirm hat, genau.
Du hast gerade noch Social Media erwähnt. Inwiefern sprecht ihr da miteinander? Also, weil du meintest, also SEO-Team hat ja auch irgendwo ein Ownership für die Content-Strategie. Inwiefern wird das abgesprochen, welcher Content beispielsweise auf der Seite als Content-Snacks dann für die Social-Media-Plattformen genutzt wird?
Das ist unabhängig vom SEO-Team in dem Sinne, dass unser Social-Media-Strategist sich natürlich damit auseinandersetzt, was haben wir auf dem Blog, was gibt es für Content, was haben wir für E-Books etc. Aber bei Social Media ist ja das Ziel nicht unbedingt, möglichst viel Traffic zu generieren. Das sollte natürlich irgendwie ein Ziel sein, aber bei uns ist das Ziel, die Marke aufzubauen und Engagement zu erreichen. Ich hoffe, dass Justin, wenn er mir jetzt gerade zuhört, der bei uns Social Media verantwortet, dass er jetzt nicht im Dreieck springt und sagt, nein, das ist gar nicht so. Mein Verständnis dafür ist halt auch zum einen, dass es natürlich je nach Kanal auch komplett unterschiedlich ist. Bei Instagram ist es extrem schwer, Traffic zu generieren auf unsere Seiten. Ja. Es ist natürlich hilfreich SEO-seitig, deshalb arbeiten wir auch eng zusammen und gucken dann halt auch, dass wir Themen einbauen können, die irgendwie einen Social Buzz mit dabei haben, wenn man so will. Sowas funktioniert zum Beispiel eher auf LinkedIn, dass man da auch tatsächlich den Traffic generiert, weil die Zielgruppe ja ganz anders ist. Der Nutzer dieser Plattform ist einfach das Verhalten ist ja ganz anders. Bei LinkedIn bin ich wahrscheinlich am Rechner nebenbei auf der Arbeit und kann mir dann auch so einen Beitrag durchlesen. Instagram sitze ich abends auf der Couch und scrolle einfach so ein bisschen durch und werde mir wahrscheinlich nicht, also ich habe, glaube ich, noch nie auf einen Link bei Instagram geklickt, wenn es nicht irgendwas, irgendein Kleid von Zalando war, was ich cool fand.
Also, oder irgendwelche coole Promoprodukte mit einem Gutschein.
Genau.
Also, von einem Influencer Sarah 300.
Genau.
Okay, nee, cool. Okay, also dann zusammengefasst, also ihr habt so im Endeffekt so ein Core-Team für das Thema Content-Marketing, vor allem was das Thema Lead-Generierung angeht, also das ist SEO, Conversion und PR-Team, ne? Ist das richtig?
Okay. Genau.
Okay, und die anderen, die sozusagen haben ihre eigene Funktion, aber nicht diese Core-Funktion, benutzen Content-Marketing für die Lead-Generierung, sondern eher Marke aufzubauen, allgemeine Awareness zu schaffen und ähnliches.
Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, ja.
Ich hätte noch eine Frage zu den Tools und Methodiken eines Content-Marketeers. Also was sind sozusagen die wichtigsten Werkzeuge, die ein Content-Marketeer in seinem Methodenkoffer haben soll, um seinen Job tatsächlich gut zu machen und auch organisatorisch gut reinzupassen. Also ich spreche ja auch über verschiedene Skills, nicht nur Tools im Sinne von irgendwelche Templates, aber auch Expertise, prozessuale Skills und Ähnliches.
Also ich glaube, da gehen mir gerade 1000 Gedanken durch den Kopf. Ich muss mich kurz ordnen. Ich glaube, das Erste, was mir so einfällt dazu, sind, was für mich sehr wichtig ist, auch wenn ich jetzt mein Team aufbaue, sind so, das klingt total flach, aber Kreativität, nicht in dem Sinne, dass ich mega kreativ sein muss, sondern einfach Kreativitätstechniken zum Beispiel. Einfach zu wissen, wie, wenn ich jetzt, also es kann immer sein, man muss nicht immer 100% kreativ sein, wenn man jetzt irgendwie Content-Themen entwickelt. Aber man muss wissen, wie komme ich über diesen Berg, wenn ich jetzt wirklich gerade einfach mich die Muse überhaupt nicht küsst. Also wie kann ich mich hinsetzen, dass ich wirklich aus diesem Loch rauskomme, und das Gleiche auch teamübergreifend. Wie schaffe ich das, mit meiner Idee andere zu begeistern oder eben auch eine Brainstorming-Session zu leiten, um mehr Ideen zu generieren, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitte des Monats feststelle, wir erreichen unsere Ziele nicht. Wie können wir uns zusammensetzen, um dann eben möglichst schnell kurzfristige Ideen zu finden, wie wir am Ende des Monats mit der Zahl an Leads oder Sign-ups rausgehen, die wir tatsächlich erreichen wollten. Was ich da ganz schön finde, sind so, da haben wir auch einen Beitrag auf dem Blog, natürlich, von mal googeln, Kreativitätstechniken. Es gibt eine Technik, die ich ganz schön finde, und zwar ist das die Walt Disney Methode. Mhm. Und da hat wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal gehört. Und zwar geht es darum, dass man einen Träumer, einen Realisten und einen Kritiker hat und diese Rollen auch direkt konkret zuweist. Es ist im ersten Moment immer so ein bisschen awkward und weird, wenn man wirklich so in eine Session reingeht. Aber macht es mega Spaß. Zum anderen ist es aber auch wirklich befreiend, wenn man in einem Meeting sitzt und sagt, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit kritisieren, oder man ist so in der Rolle. Also ich bin zum Beispiel auch immer, ich hinterfrage immer alles, wenn wir in Meetings sitzen. Und für mich ist die Rolle des Kritikers ist so richtig, ich finde das toll. Also ich setze mich gerne hin und versuche einfach alle Schwachpunkte zu finden. Und der Träumer ist dann einfach eine wunderschöne Rolle, um einfach zu sehen, dass man, wie wild können Ideen sein, wenn man möglichst schnell irgendwas erreichen möchte. Ich glaube, das sind so die Hauptskills.
Ja, ich habe tatsächlich so diese Methode eher für die organisatorischen Prozesse angewendet, beziehungsweise um einfach Lösungen für die Probleme zu finden. Und ihr macht das tatsächlich auch für die Contentplanung oder allgemein sagt ihr, okay, wir müssen ein Ziel erreichen, wie gehen wir an dieses Ziel ran?
Ganz unterschiedlich. Also zum einen für die Contentplanung kommt drauf an, was es für ein Teil ist. Ich sag voll oft, kommt drauf an, aber ich bin SEO, ich darf das. die Walt Disney Methode eignet sich einfach sehr gut, um wenn man wirklich sehr, sehr risikobehaftete Ideen umsetzen möchte. Also wenn man, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen wir mal als Beispiel, wir sind in der Mitte des Monats und wir erreichen unsere Ziele für Sign-ups nicht. Mhm. Und dann sitzen wir zusammen als ganzes Team, und das ist meistens nicht nur das deutschsprachige Team, sondern das sind dann diese sogenannten Competency Groups, also das SEO-Team aller Regionen sitzt dann zusammen. Und wir überlegen uns erstmal natürlich vorher, woran hat es gelegen oder weshalb ist der Traffic zu niedrig, ist also was sind so die Punkte, die man jetzt quasi steuern kann. Und dann geht es in die Richtung, was sind Sachen, die wir einfach noch nie ausprobiert haben. Irgendwas, was man, das geht dann schon in Richtung Growth Marketing und das können so Sachen sein wie, wir erstellen ein neues Tool, wir erstellen eine neue Directory, die irgendwie 1000 Vorlagen drin hat oder sowas. Mhm. Oder das sind alles, und je größer die Idee und je verrückter, desto cooler wird sie eigentlich am Ende, weil wir dann durch diese Walt Disney Methode das Ganze so ein bisschen ausleveln und dann eben am Ende mit einem Projekt quasi rauskommen, was sehr, sehr viel entspannter ist zum Arbeiten, als wenn man halt nur da sitzt und am Ende in der Brainstorming-Session vielleicht nicht mal zugeordnet hat, dass, also am Ende redet vielleicht nicht jeder. Wenn man das halt in der Walt Disney-Methode vorher festlegt, wer welche Rolle hat, dann kann man auch sicher sein, dass alle irgendwie dazu beitragen und wirklich alle Ideen gehört werden. Das ist für mich vor allem sehr wichtig.
Ja, ich finde auch die Methode sehr schön und vielseitig anwendbar sozusagen.
Ja.
Wenn wir jetzt über die Digital-Marketing-Expertise sprechen, was soll der Content-Marketeer können? SEO, das haben wir verstanden.
Ich glaube, SEO ist auch grundsätzlich so ein Thema, was alle digitalen Marketer angeht, wo alle irgendwie auch ein bisschen mitsprechen müssen, weil nun mal sehr, sehr viel, also es ist halt sehr umfassend, ne? Also da gehört ja nicht nur das, nicht nur dazu, dass ich Content publiziere und möglichst viele Keywords reinhaue, sondern es geht ja auch darum, dass ich weiß, was mein Publikum will. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Skill, den man als Digital Marketing Expert quasi mitbringt, ist Verständnis, also Empathie und nicht Verständnis, also nicht nur natürlich, nicht nur Verständnis für mein Team und woran andere arbeiten und andere Ziele, sondern vor allem Verständnis dafür, wer ist mein Kunde? Wer ist mein Leser? Was für Probleme beschäftigen ihn? An welcher Stelle fange ich ihn in der Buyer's Journey ab? Und wie kann ich sein Problem am besten lösen? Und das klingt total flach und es wird wahrscheinlich fast jeder so antworten, aber es ist wirklich nicht also es ist eher so ein, was ich so festgestellt habe, auch in Agenturzeiten, es wird halt gerne einfach nur erzählt. Aber ich kenne wenige Marketer, die wirklich genau wissen, welches Problem löst ihr Produkt überhaupt und welches Problem hat der Kunde, wenn er sich für mein Produkt entscheidet. Besonders im SaaS ist das, glaube ich, schwierig, weil die Produkte einfach viel umfangreicher werden und du nicht genau weißt, welche Problemstellungen hat Kunde XYZ. Ein Tipp, den ich da nur mitgeben kann, ist, was ich sehr, sehr regelmäßig mache, ist, ich shadowe Sales und Service Calls bei uns und ich unterhalte mich sehr viel mit dem Service-Team. Was machen Kundinnen und Kunden bei uns? Welche Probleme haben die? Ich gucke sehr viel in unserer HubSpot Community. Was sind so die Hauptproblemstellungen, die Leute haben, wenn sie mit unserem Produkt arbeiten, um einfach nur zu wissen, was beschäftigt die Person? Und da geht es nicht um jetzt werde ich wahrscheinlich Augenrollen von allen HubSpottern bekommen. Es geht mir nicht um die Buyer-Persona und die Problemstellung von Marketing Mary, wenn sie mit 32 zwei Kindern zu Hause sitzt, sondern es geht mir darum, welche Probleme hat sie in ihrem Job genau in diesem Moment? Hat sie das Problem, dass sie irgendwie 2000 E-Mail-Sends nicht rauskriegt, sondern bouncen alle? Oder hat sie das Problem, dass sie gar nicht so richtig weiß, wo sie mit Social Media Marketing anfangen will, in welchen, wo sie die Bilder erstellt? Alles so eine kleinen Sachen, was sie halt beschäftigt. Mir geht's, weil die Buyer-Persona ist schön, um zu verstehen, welche Person steckt dahinter, was beschäftigt die Person. Aber mir geht's mehr, vor allem als SEO geht's mir halt um die beruflichen Herausforderungen, die diese Person hat.
Ich glaube, so eine ketzerische Aussage meinerseits, ihr seid oder du bist hier die Ausnahme als SEO, die in diese Richtung denkt. Das ist nur zumindest meine Erfahrung aus der SEO-Szene, dass zum einen, das ist sehr technisch geprägt schon, also alleine aus dem Grund, weil die SEO-Szene schon weiterhin, ist zwar besser geworden, aber weiterhin sehr männlich geprägt, ne, und sehr technisch geprägt, sehr nerdy. Und aus diesem Grund, diese Qualitäten, die du gerade genannt hast, die treiben leider nicht jeden SEO. Ja, so, und deswegen die Content-Marketing-Organisation, die ich bis jetzt mitbekommen habe, die waren weniger SEO geprägt. SEO war eher eine Nebendiszipline, die einfach das Ganze mit unterstützt hat. Aber diese Qualitäten, die du genannt hast, also die unterstütze ich voll. Und ich finde es mega cool, dass ihr als SEO-Team das auch lebt. Weil SEO ist für mich nicht mehr dieses, okay, welche Hygienefaktoren muss ich jetzt mal pushen oder welche Technik muss ich, gehört natürlich dazu. Aber heutzutage bei den ganzen Entwicklungen von Google muss man im ersten Schritt an den Kunden denken, an seine Bedürfnisse. Was treibt ihn, um überhaupt reinzugehen in die Suchmaschine? Und das ist mehr als nur ein Keyword oder optimierende Seite oder technische Faktoren und Co. Also sehr cool, finde ich gut. Ja.
Ich finde auch so um das nochmal zu sagen, der Punkt, dass so die Empathie oder das Verständnis sind auch so Sachen, die man nicht so einfach lernen kann. Den technischen Hintergrund, den kann man lernen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kandidaten oder eine Kandidatin bei mir im Interviewprozess habe, wo ich einfach sehe, das Verständnis ist extrem dafür, was unsere Kunden und Kunden antreibt oder was einfach die Problemstellung ist. Die Expertise für was macht guten Content aus ist da. Wenn das jetzt technisch nicht da ist, was da jetzt wie, worauf ich genau SEO-seitig achten muss, das kann man lernen. Also da gibt's 1000 Webinare auf Moz dazu, wo ich halt alle möglichen Backlink-Strategien und was muss jetzt genau im Source Code stehen, das kann man ganz einfach vor allem lernen. Aber so diese Fähigkeit, dieses Verständnisses, das kann man nicht so einfach lernen, finde ich.
Ja, absolut. Stimme ich voll und ganz so. Sehr cool, Jenny. Ich glaube, wir haben das ganz gut jetzt gerade besprochen, was die Organisation nochmal ausmacht. Vielleicht magst du das nochmal aus deiner Sicht nochmal zusammenfassen. Wenn du beispielsweise einen komplett neuen Schritt machen würdest und weiß ich was, zum Beispiel ein neues Team, Content-Marketing-Team bilden würdest, abgesehen von HubSpot, also angenommen, du bist ja die Geschäftsführerin deiner eigenen Consulting-Firma im Bereich Content-Marketing, was wären dann die ersten Schritte, um das Thema Content-Marketing-Organisation anzugehen?
Oh Gott. Ich glaube, also ich habe quasi meine eigene Agentur und baue mein Content-Team auf. Okay. Ich glaube, ein Punkt, den ich, das ist jetzt ganz, ganz schlimm, dass ich das zitiere, aber ich bin leider sehr süchtig nach Instagram Reels und da kommt immer mal ein Instagram Reel von Ariana Grande, die sagt, if you're the smartest person in a room, then you're in the wrong room. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Sinnbild dafür, wie ich auch mein Content-Team aufstellen würde. Ich würde niemals Leute suchen, die genau das Gleiche können wie ich und die das genauso gut können wie ich, weil kann ich dann quasi auch. Also ich würde gerne möglichst alle verschiedenen Blickwinkel mit einbringen und immer irgendwas, was einer kann, was der andere nicht kann, um so ein bisschen einfach das möglichst wild zu halten und dadurch auch den Content kreativer zu machen. Wenn man jetzt eine Agentur ist, wo man halt viel an Kunden arbeitet, dann ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man dafür sorgt, dass man nicht immer die gleichen Skillsets drin hat, weil jeder Kunde ist anders, jede Marketingstrategie ist anders, jeder Ansatz ist anders. Das heißt, ich brauche in meinem Team Leute, die Paid-Erfahrung haben, die Erfahrung haben mit Influencer-Marketing, mit PR, ich würde zum Beispiel bei PR auch nicht mehr standardmäßig Leute einstellen, die einen PR-Hintergrund haben, sondern ich würde mir wahrscheinlich einen Journalisten holen, der ein Netzwerk an Journalisten hat, der genau weiß, welche Geschichte sich gut verkauft, der die Geschichte im Idealfall noch vorschreiben kann. Das sind einfach nur so, die so ein bisschen anders denken und so würde ich das Ganze aufbauen.
Also auf jeden Fall, was wir mitgeben können, an den Kunden denken im ersten Schritt und dann verschiedene Experten an einen Tisch zusammenbringen und dann habt ihr eine gute, erfolgsbasierte Content-Marketing-Organisation. Kannst du das bestätigen oder habe ich was Falsches gesagt?
Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich glaube nicht, dass man damit jetzt so sofort loslegen kann. Das tut mir leid, dass es nicht zu hands-on ist. Aber das ist halt so diese Magie der Suchmaschinenoptimierung oder generell, was wir SEOs einfach ganz viel zu oft sagen, ist, es kommt halt einfach drauf an. Also es ist wirklich in vielen Lagen so, man muss sich erstmal mit den Zielen und mit was will ich genau erreichen, auseinandersetzen, um dann eben fundierte Entscheidungen daraus zu ziehen.
Ich finde immer diese Aussage, es kommt darauf an, sehr gemütlich immer. Ne? Das kann man immer ganz gut nutzen, um sich nicht festzuhaften. Ja, cool. Sehr gut. Dann, wie du weißt, also ich habe ja noch zum Schluss immer in meinem Podcast so zwei Fragen. Also die erste Frage bezieht sich natürlich auf die Weiterbildung. Also wie kann ich meine Expertise weiterentwickeln? Welche Blogs, Zeitschriften, Podcasts und Co. würdest du empfehlen, damit man sich mit dem Thema Content Marketing oder allgemein Digital Marketing auseinandersetzen kann?
Also ich bin sehr, sehr großer Fan von Uwe von Grafenstein. Ich glaube, ich hoffe, er hört jetzt auch gerade zu. Ich habe nämlich gerade ein Interview mit ihm für den Helpdesk gemacht bei uns. Und er hat zwei sehr tolle Podcasts, und zwar einmal Happy List, wo es um Unternehmertum und Glücklichsein geht. Und die Kombination ist sehr schön. Der zweite Podcast ist Geschichten, die verkaufen. Marketing, Storytelling und das Ganze verbunden mit dem Vertriebsthema und wie kriege ich alle an einen Tisch. Sehr, sehr schöner Podcast. Auch sehr gut, mehr SEO-seitig ist SEO-driven von Christian B. Schmidt. Finde ich unglaublich schön, den Podcast, weil er es immer schafft, irgendwie einen besonderen Dreh zu seinen Folgen zu finden. Und er hat auch immer ein YouTube-Video dazu, also wer eher so der visuelle Lerner ist, kann da auf jeden Fall einiges mitnehmen. Und natürlich an der Stelle auch noch ein Shoutout an Olaf Kopp, sein Podcast natürlich auch.
Genau. Okay, sehr
schön. Das sind so die Haupt.
Und natürlich auch Helpdesk von HubSpot.
Oh ja, Entschuldigung. Ja. Habe ich das nicht gesagt?
Okay. Aber ich glaube, die meisten Zuhörer kennen ja auch den Podcast sehr gut, weil der gibt es ja auch schon sehr lange. Ja. Mittlerweile 123 Folgen, oder?
Glaube ich. Ich glaube, ja.
Genau, zumindest jetzt die letzte war, glaube ich, so um die 120, ja.
Ja.
Challenge Time.
So, jetzt kommen wir zu unserer Nominierungszeit. Und zwar, wen würdest du als Experten für meinen Podcast nominieren, den ich unbedingt einladen soll?
Ich würde dir ja gern Ben bei uns aus dem Team vorstellen. Und zwar Ben Harmanus ist Lead für International Branding. Und ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr cooles Thema, was du, es muss nicht aus der HubSpot-Expertise sein, weil Ben hat sehr viel Erfahrung in der Konversionsoptimierung. Also ich glaube, er wäre ein sehr, sehr spannender Experte für deinen Podcast.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Also ich kenne ihn natürlich auch als Moderator der Helpdesk-Podcast und generell einfach mal aus der Szene kennt man seinen Namen. Auf jeden Fall eine super Empfehlung. Vielen Dank dafür. Jenny, vielen Dank für eine schöne Folge. Also ich glaube, wir haben sehr viele Themen umfasst. Also die sind natürlich sehr grundsätzlich, könnte man, glaube ich, daraus 10 Folgen machen. so das Thema Kreativitätstechniken, das Thema Methodenkoffer oder das Thema Organisation, Prozesse und Co. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut erstmal zusammengefasst als Anstoß, als Gedankenanstoß. Ich wünsche dir noch viel Erfolg, so man das so mitbekommt aus der Szene, machst du einen echt mega guten Job, vor allem mit den ganzen Infos, die du rausgibst. Mega cool, finde ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute und wir hören uns. Mach's gut.
Vielen lieben Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewaltiger Digitalkompetenz an einem Ort.